vor etwa 1,5 Jahren, etwas länger ist es her, erschien in der Zeitung Die Zeit ein Leserbrief. Ich möchte ihn jetzt nicht komplett lesen, obwohl es sich lohnen würde. Wir haben damals im Bibelgespräch schon einmal darüber gesprochen. Zu Ostern lässt sich der Redakteur Felix Daxel darüber aus, also in einem sehr nett geschriebenen Brief an Jesus Christus, dass er also Schwierigkeiten damit hat, dass Jesus sich hat am Kreuz umbringen lassen. Die Schwierigkeiten kann man ja teilen und die teilen viele Menschen in unserer Welt und in unserem Land. Er findet Verständnis dafür, für dies und jenes, aber fragt, ob nicht auch ein anderer Ausgang der Sache möglich gewesen wäre. Ich hoffe sehr, du bekommst das alles nicht in den falschen Hals. Also er geht mit entsprechender Vorsicht auch daran, dem Sohn Gottes einen Brief zu schreiben, empfindet es aber als Last, dass Jesus für ihn gestorben ist oder sein soll, wo er es nicht mal hinkriegt, einen Flüchtling bei sich zu Hause aufzunehmen. Also die Liebe Gottes, die ihm da eigentlich begegnen soll, wird für ihn mehr als Last wahrgenommen. Er will ihm die Kreuzigung gar nicht vorwerfen. Man soll ja auch die Toten ruhen lassen. Aber du hast dich selbst ja nicht an diesen Grundsatz gehalten und bist einfach wieder aufgestanden von den Toten. Ist schon lustig. Er hat nur ein paar Fragen. Und dann berichtet er davon, wo Jesus ihm mal sympathisch war. Als er die Händler aus dem Tempel vertrieben hat, wo nämlich Geschäfte nichts zu suchen haben, und mal richtig durchgegriffen hat. Das fand er jetzt also mal richtig gut. Die Leute haben sich gewundert, ist das unser Mann aus Nazareth, der sonst so entspannt Essen verteilt, Kranke heilt und die andere Wange hinhält? Da hat er die Leute richtig durcheinander gebracht. Er vergleicht Jesus dann mit anderen Religionsstiftern, wobei Jesus ja gar kein Religionsstifter ist in diesem Sinne, aber die da gewaltsam aufgetreten sind. Aber er hat mit dieser Gewaltlosigkeit doch Schwierigkeiten. Er sagt, man müsste es manchmal so machen wie Obelix mit den Römern, der hat sie gleich verprügelt. Und dann schließt er den Brief. Ich frage mich, lieber Jesus, wo die Grenze verläuft zwischen sich hingeben und sich aufgeben. So sympathisch mir deine Botschaft der Gewaltfreiheit ist, deine Botschaft der Nächstenliebe und des klugen Nachgebens, so fremd erscheint sie mir in einer Welt der Schonungslosen, der Bornierten und Dreisten. In einer Welt von Putin und Erdogan, Typen also, die nach Bedarf Panzer in ein Nachbarland rollen lassen. Ich sehe die Dreisten manchmal auch im Alltag, in der U-Bahn. Immer Männer. Sie pöbeln rum und genießen es, Angst zu verbreiten. Natürlich nur die anderen, immer merkt man in dem Brief, finde ich auch. Da will ich ungern die andere Wange hinhalten. Denn ich werde vermutlich nicht auferstehen. Und ich habe auch nicht einen so einflussreichen Vater. Aber nichts für ungut, Jesus. Ich hoffe wirklich sehr, du nimmst mir mein kleines Feedback nicht übel. Frohe Ostern. Ja, also ich denke, das ist auch so ein bisschen zum Schmunzeln geschrieben. Man darf ruhig schmunzeln, wenn einem es auch komisch vorkommt, dass man Jesus so einen Brief schreibt. Ich behaupte, das darf man. Ich würde sehr gerne wissen, wie Jesus mit Herrn Daxel ins Gespräch eingestiegen ist und noch einsteigen wird darüber. Das würde mich wirklich interessieren. Ich muss mal sehen, vielleicht kann man den ja mal fragen, den Herrn Daxel, was darauf passiert ist in seinem Leben. Jedenfalls merkt man, was uns ja als Christen auch mitunter bewegt. Man wünscht sich, dass Gott seine Kraft doch bitte auch mal einsetzt. Man hat auch eine genaue Vorstellung, wie. Nimmt man einfach mal das Böse beseitigt. Es wurde von den Organisatoren des Gebetstages für verfolgte Christen für heute ein Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief Kapitel 12 ausgesucht. Dabei geht es darum, dass wir mit Jesus eine Kraft haben, die unsere menschlichen Möglichkeiten weit übersteigt. Wir gucken uns das genauer an unter dem Titel Die Kraft der Schwachen. Die Kraft der Schwachen. Paulus hatte in seinem Brief bisher Bezug genommen darauf, ich muss das total abkürzen, würde sich lohnen, sich damit zu beschäftigen, dass in der Gemeinde Lehrer aufgetaucht sind, die Christen mit wohlklingenden und rhetorisch ausgefeilten Reden vom wahren Glauben an Jesus ablenken und abbringen. Deshalb und nur deshalb, da kämpfte er wirklich wie ein Löwe, hat Paulus einen Wettstreit angefangen mit denen. Die haben so lauter Vorzüge von sich, so, dass sie toll reden können und dass sie auch tolle Wunder immer wieder vollbringen und so weiter. Hatten sie alles so in die Waagschale geworfen. Und dann fängt Paulus am Ende dieses Briefes an. Wer daran Interesse hat, der lese sich. Aber am besten gleich den ersten Korintherbrief mit. Wer nur den zweiten will, okay, dann hol dir mal den zweiten Korintherbrief durch. Paulus fängt an, auch mal zu erzählen, was er denn vorzuweisen hätte. So rein menschlich gesehen. Auf der menschlichen Ebene wahrnehmbar. Bringt dann auch ein, dass er viel mehr als alle anderen Widerstand und Bekämpfung ausgehalten hat, nur um die Rettungsbotschaft von Jesus an der ganzen Welt zu verbreiten. Und dann hatte er, weil das eins der Hauptargumente der falschen Lehrer war, und das macht er in großer Vorsicht und Zurückhaltung, auch davon berichtet, dass Gott ihm Einblicke in die himmlische Welt geschenkt hat, die wir sonst von keinem Menschen wissen. Das ist richtig spannend. Aber er deutet das nur kurz an und macht sofort deutlich, dass er damit nur mal aufblitzen lassen will, wenn wir denn schon anfangen wollen, irgendwelche Beweise für göttliche Vollmacht hier anzubringen. Wir könnten da mal richtig einsteigen, wenn wir wollen. Aber er will nicht. Denn er kommt lieber darauf, worauf er sich mit seinem ganzen Leben verlässt. Und das kommt jetzt in dem Text, Kapitel 12, Verse 7 bis 10. Und damit ich mich wegen der hohen, also eben angesprochenen Offenbarungen, nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Also etwas, was da immer reinsticht. Nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Der Missionar Paulus verlangt von uns nicht, dass wir ihm sofort zustimmen. So viel kann ich uns beruhigen, wenn sich etwas sträubt, okay. Wir müssen das jetzt in aller Kürze auf zwei Aspekte beschränken hier, die ich kurz ausführen möchte. Erstens, die Kraft der Schwachen. Erstens, Gottes Kraft, nicht nur meine. Zweitens, Leben, nicht nur Glücksgefühle. Gottes Kraft, nicht nur meine. Paulus kannte das sehr gut, was wir mitunter unter wesentlich anderen Begründungen auch immer wieder anbringen. Wenn in meinem Leben die Dinge so und so wären, wenn ich nicht das und das hätte, oder wenn ich das hätte, was anderes also, wenn ich nicht zu leiden hätte an, dann wäre mein Leben gut. Dann könnte ich Gott viel besser dienen. Paulus kannte das sehr gut. Er hat das Jesus auch gesagt. Wenn dieser Satansengel, wir wissen ja bis heute nicht, was es war, die Vermutungen gehen von Epilepsie über sonst irgendwas, irgendwas, was er hatte, was er identifizieren konnte, das kann man ja immer nur selber von Gott erfahren, sowas, was er identifizieren konnte als etwas, was nicht da sein sollte, aber Gott ihm gegeben hat. Das ist, also, wir können alles reinnehmen, was uns in unserem Leben wirklich Probleme macht. Und wo man sagen muss, Gott, das kannst du doch nicht in meinem Leben lassen. Und Jesus sagt ihm, stimmt nicht. Das geht. Oder doch, das geht. Doch, mein lieber Paulus, das kannst du so in deinem Leben haben. Er sagt ihm, meine Gnade genügt dir, wenn man es wörtlich übersetzt. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Oder auch, meine Gnade reicht für dich aus, Denn meine Macht kommt in Schwachheit zum Ziel. Wenn deutlich wird, dass du es nicht kannst, Paulus, dann geschieht erst, was wir beide wirklich wollen. Dass die Menschen mich entdecken und das, was ich kann. Nein, das müsste ganz anders sein alles. Und auch hier in Ratzeburg, Gott müsste jetzt auf dem Marktplatz donnern lassen und eine große Stimme erschallen lassen. Geh in die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche, dort erfährst du von mir. So, das wünschen wir uns doch. Ja, auch wie oft hätte ich das gern schon gehabt, so im Gespräch mit Menschen, dass Jesus mal auftaucht und ihm sagt, ja, dass ich das nicht immer erklären muss. Ich versuch's auch gar nicht mehr. Du irrst dich mit deiner ganzen Lebenseinstellung. Ich bin doch da. Bei Paulus hat er das ja so gemacht. Ja, der hat die Christen bekämpft und dann tauchte Jesus auf und sagt, so Paulus, Schluss damit. Ich bin da. Und Paulus hat erst mal 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen. Paulus wusste, dass Gott das kann. Und er hat ihn 3-mal gebeten. 3-mal ist ja die Vollständigkeit. An der Stelle 3-mal gebeten, ach Herr, nimm doch dieses Problem bitte von mir. Es wäre doch viel besser ohne. Und Jesus sagt, mein lieber Paulus, dieses Gebet um Heilung erhöre ich nicht. Gibt es in der Theologie mancher Christen nicht, dass Heilungsgebete nicht erhört werden? Wir haben eins vor uns. Oder doch, oder heilt Jesus ihn doch? Viel tiefer, als wir meinen. Er heilt ihn von der Vorstellung, Gott, wenn du mir mehr Möglichkeiten geben würdest, dann könnte es hier mal richtig losgehen mit uns. Jesus macht ihm deutlich, nein, nein, Paulus. Wenn ich wollte, habe ich schon in meinen Erdentagen gesagt, könnte ich eine Armee schicken oder auch 12. Ja, dann würden wir hier mal ein bisschen auf den Putz hauen und alle wüssten Bescheid, meinst du? Wovon wüssten sie dann Bescheid? Davon, dass ich stärker bin. Aber wüssten sie dann davon, dass ich sie liebe? Und dass ich eine Kraft schenke, die weit über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst und was sie sich vorstellen können. Also, in allen Vorstellungen davon, dass du viel zu mickrig bist, meine liebe Glaubensschwester, mein lieber Glaubensbruder, darfst du hier jetzt Abschied nehmen und auch von allem, wenn, 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 Jesus sagt, mein lieber Paulus, wir sind nicht in Manhattan, ja, und darfst glauben, dass Gott hier und jetzt in deinem Leben derselbe ist, der er schon immer war und dass er auch in deinem Leben tun kann, was er schon immer getan hat, nämlich Menschen mit seiner Kraft beschenken. Bei der Schwachheit, von der Paulus hier redet, geht es ja nicht darum, dass jemand Gottes Wort nicht vertraut oder und damit Gott nicht. Also es geht hier nicht, ach Herr, ich bin ja so schwach und immer wieder höre ich nicht auf dich und so. Darum geht's nicht. Da können wir auch um Vergebung bitten für. Darauf mal abgesehen. Aber Paulus redet sich hier nicht raus damit, dass er Gott nicht beim Wort nimmt. Sondern es geht um Dinge, die dir wirklich das Leben schwer machen, an äußeren Umständen, von denen du meinst, da habe ich doch gar nichts mit zu tun und das könnte Gott mir doch einfach nehmen. Das Zentrum des Glaubens an Jesus besteht nicht darin, dass man gesund wird. Auch wenn Jesus das kann. Ich habe es schon erlebt. Selbst an mir und auch an anderen. Habe auch erlebt, dass er nicht gesund macht, auch an mir und an anderen. Das Zentrum des Glaubens an Jesus besteht nicht, dass er sich als der Stärkere erweist in einem Streitgespräch, obwohl ich das schon öfter probiert habe. Haben sich die Menschen nie für Jesus interessiert, wo ich das probiert habe, aber man kann es auch mal probieren. Auch nicht, dass am Himmel irgendwo eine Leuchtreklame stehen muss, es war doch alles wahr. Ja, das braucht Gott nicht. Gott kommt ins Leben von Menschen hinein, indem er spricht, indem er sich ihnen ganz fein offenbart, so wie jeder es braucht. Und er braucht dazu nicht unsere Möglichkeiten. Er gebraucht sie mitunter. Den besten Satz, den ich zur Mitarbeit gehört habe, ist ja immer, Gott kommt zum Ziel trotz seiner Mitarbeiter. Wenn ich mich so angucke, dann glaube ich das mittlerweile. Und insofern ist für mich maßgebend geworden. Und Gott muss mich immer wieder darauf zurückbringen. Das ist ja nichts, was man einfach mal gelernt hat, leider. Was ich erlebt habe, als ich mich an meiner theologischen Studien, an meinem theologischen Studienort vorgestellt habe, und da musste dann erstmal noch geguckt werden, ob man da der Richtige ist, ob das nachvollzogen werden kann, dass man wirklich in den hauptamtlichen Dienst gehen soll und so weiter. Und dann habe ich da so alles erzählt, was mich da bewegt und auch, dass ich das leider, was meine Person angeht, irgendwie gar nicht für möglich halte mittlerweile, weil ich mir eben auch viel zu schwach vorkomme und viel zu ungläubig und sowas. Und der Studienleiter hörte mir nur lächeln zu. Also so nicht abschätzig lächeln, sondern einfach, er guckte entspannt, hörte mir zu und ich dachte, er sagt gleich, so, dann können Sie hier auch jetzt rausgehen langsam mal. Dann haben wir es ja auch erledigt hier mit Ihnen. Und dann fragt er, könnten Sie mit einer Berufung leben, die nicht aufgrund Ihrer Fähigkeiten und Qualitäten geschieht, sondern aufgrund von Gnade? Muss ich ja, habe ich gesagt. Dann zweifeln Sie nicht länger an Ihrer Berufung. Und gucken Sie nicht nach links und nicht nach rechts. Und ob wir Sie hier haben wollen, das müssen wir dann jetzt schauen. Wollten Sie dann. Aber das ist für mich ein wegweisendes Zitat gewesen. Und es scheint mir so, als ob Gott mich nahezu täglich daran erinnern müsste. Das ist ja so eine Frage. Warum glaube ich eigentlich an Gott? Warum glaubst du eigentlich an Gott, an Jesus Christus? Wenn du es denn tust. Kannst dich auch fragen, warum glaube ich nicht? Tue ich das, weil ich meine, dann glücklicher zu werden? Tue ich das, weil ich meine, dann werden meine Wünsche erfüllt und meine Ziele verwirklicht? Tue ich das, weil Gott meine Probleme löst? Genau das ist der Grund, warum viele Menschen scheitern im Glauben. Weil sie deshalb an Gott glauben. Und vielleicht fängt es auch bei fast allen so an. Aber Gott hat viel mehr für uns. Darum geht es als zweites. Leben nicht nur Glücksgefühle. Was erwarten wir von Gott? Das ist in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft deshalb eine so besonders entscheidende Frage, weil wir sie nicht täglich stellen. Menschen in Ländern, von denen wir eben gehört haben, wie Nigeria, oder auch Russland war früher ja noch stärker, obwohl es heute nach wie vor auch noch Schwierigkeiten gibt dort, aber oder anderen Ländern, Nordkorea wurde noch in der Gebetsgemeinschaft erwähnt. Menschen in solchen Ländern, die müssen sich diese Frage stellen, bevor sie glauben. Denn die wissen, vielleicht wird mein Leben nicht schöner. Ich lade auch so nie seit Jahren niemanden mehr zum Glauben an Jesus ein. Vielleicht wird mein Leben nicht schöner. Vielleicht habe ich jetzt nicht mehr Glücksgefühle. Ich erlebe das zwar so, aber ich erlebe Freude, nicht nur Glücksgefühle. Eine tiefgehende Freude an diesem Gott. Aber die wird immer wieder angegriffen und die kann verschüttet werden. Und was ich nicht erlebe, ist, dass Gott einfach mal meine Wünsche erfüllt, die ich so habe. Deshalb scheitern viele in unserer westlichen Gesellschaft im Glauben an Jesus. Und deshalb wagen viele es vielleicht auch nie so richtig, sich ihm hinzugeben. Und wir haben es gehört von dem Leserbrief, weil man da eben Respekt hat. Ach, Gott müsste das alles anders machen. So bitte nicht. Deshalb werden auch die Maßstäbe für die Lebensgestaltung in Gemeinden immer mehr vom Wort Gottes unabhängig gemacht. Und man meint, das sei von gestern. Und man müsste sich darüber hinwegsetzen, das wäre die Lösung. Nein, die Gnade Gottes ist die Lösung und die Umkehr, aber nicht das darüber hinwegsetzen. Das ist schon spannend. Aber wir basteln uns das so zurecht. Denn die Hauptsache ist, dass ich morgen auch noch Gründe finde, warum ich aufstehen sollte in meinem Leben, weil es nämlich einfach schön ist. Nein, der Grund, morgens früh aufzustehen, ist, weil Gott dir einen Tag schenkt. Und weil er an diesem Tag so Großartiges vorhat, dass es deine Wünsche nach Glücksgefühlen weit übersteigt. Und das hat ein Paulus geglaubt. Ja, ich kann das jetzt nicht aufzählen, was er alles erlebt hat. Von einer Nacht auf dem Meer, mehrere Male Schiffbruch, fünfmal ausgepeitscht worden, paar Mal in Todesgefahr und so weiter. Zählt er da alles auf? Man lese sich das durch, gerne. Ich durfte mich mit meiner Diplomarbeit im Besonderen auch damit beschäftigen. Das ist richtig spannend. Und zwar einfach so, dass man es nicht will. Das will man nicht. Kein Mensch will das. Aber Paulus hatte in Jesus etwas gefunden, was ihm wesentlich wichtiger geworden ist als sein persönliches Glück. Das echte Leben besteht darin, sich Gott ganz in die Hand zu geben, mit allen Konsequenzen. Und darüber kann man leicht reden. Aber eigentlich dürfte man darüber gar nicht einfach nur so reden. Das muss jeder von uns für sich wagen. Jesus hat Leute nicht eingeladen. Mensch, komm zu mir, dann hast du in deinem Leben, was du immer schon wolltest. Das ist zwar so, aber es geht viel tiefer als das, was oben aufliegt bei uns, was wir schon wollten. Er sagte zum Beispiel, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben in dieser Welt erhalten will, das heißt sich selber verwirklichen, sich beschaffen will, auf seine Weise, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, also darum, die Botschaft von Jesus in der Welt zu verbreiten, der wird das Leben finden. Was würde es einem Menschen auch nützen, sagt er, wenn er die ganze Welt besitzen könnte und dabei sich selber verliert oder Schaden nimmt an seiner Seele. Oder da sagt einer, Jesus, ich will dir folgen. Und er sagt, die Vögel unter dem Himmel haben Nester und die Füchse haben Gruben. Aber der Menschensohn, also ich, habe nichts, wo ich mal meinen Kopf hinlegen könnte. Wenn du das willst, komm mit. Hebräer 11, Hebräerbrief Kapitel 11 ist das große Kapitel des Glaubens. Auch sehr lesenswert. In dem beschrieben wird, was Gott Großartiges getan hat, weil Menschen ihm geglaubt haben. Da kommt einer nach dem anderen. Es ist wirklich stark. Am Ende dieses Kapitels ist von denen die Rede, die nicht Großartiges erlebt haben. Man tut immer so, als käme das in der Bibel nicht vor. Wobei, die haben doch Großartiges erlebt, viel Großartigeres als die anderen, aber es hat sie ihr Leben gekostet. Davon ist dort auch die Rede. Weil sie Zeugen dafür sind oder waren, dass Gott uns liebt und dass er vertrauenswürdig ist. So erleben es eben die Menschen, unsere Geschwister in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und jetzt will ich die Frage stellen, was kann deutlicher auf Gott hinweisen? So hat es auch Jesus mal ausgedrückt. Sie werden euch vor die Gerichte ziehen und euch zur Verantwortung ziehen. Und ich werde dort mit euch hingehen, denn ihr werdet ihnen zum Zeugnis dort sein. Also um ihnen zu zeigen, wer ich bin. Man kann da leicht überreden in unserem Land. Auch ich, was habe ich schon erlebt, weil ich an Jesus glaube, also an Schwierigkeiten. Viele Probleme löst Jesus ja auch, daran möchte ich auch immer wieder festhalten. Manches weiß man vielleicht nicht, was man an Schwierigkeiten an sich hat und kann es nicht so eindeutig identifizieren wie Paulus, nur weil man glaubt und weil man für ihn unterwegs ist. Das kann ja sein. Ich lade uns jedenfalls ein, unser Leben nicht mehr dafür zu leben, dass wir möglichst viele Glücksgefühle in dieser Welt absahnen. Das könnte dem übrigens im Wege stehen, denn Glück ist kein Ziel, was man direkt verfolgen kann und es dabei noch erlebt. Sondern Glück ist etwas, das kommt durch die Nebentür, wenn man Wichtigeres verfolgt in seinem Leben. Das ist eine Erfahrung, die man machen kann. Und in diesem Sinne möchte ich uns von etwas lesen, was eine Familie in Russland erlebt hat. Aus diesem hervorragenden Buch Gottes unfassbare Wege von Nick Ripken. Wer es noch nicht gelesen hat, jetzt wird es langsam Zeit. Da hat ja ein Mann sich auf den Weg gemacht und wollte wissen, wie bleibt man im Glauben, obwohl es so schwierig wird, weil er selber totale Schwierigkeiten hatte. Und hat da Christen interviewt in aller Welt. Und hier war er in Russland. Viele der Geschichten, die ich in Russland hörte, waren Manifeste der Treue und Fürsorge Gottes. Wie bei dem Pastor, der verhaftet und inhaftiert wurde, während man seine Frau und Kinder nach Sibirien schickte, um dort zu leben, in Klammern oder zu sterben. An einem Winterabend in der einsamen, halb verfallenen Holzhütte, die ihnen jetzt als Heim diente, aßen die drei Kinder die letzte Scheibe Brot und tranken den letzten Tee, bevor sie, immer noch hungrig, ins Bett gingen. Als sie sich hinknieten, um das Nachtgebet zu sprechen, fragten sie, Mama, woher kriegen wir mehr zu essen? Wir haben Hunger. Glaubst du, dass Papa überhaupt weiß, wo wir jetzt wohnen? Die Mutter versicherte ihnen, dass ihr himmlischer Vater sehr wohl wusste, wo sie wohnten. Und dass jetzt er für sie sorgen würde. Und sie beteten und baten Gott, für sie zu sorgen. 30 Kilometer entfernt weckte Gott mitten in der Nacht den Diakon einer Gemeinde auf und sagte, steh sofort auf, spann dein Pferd vor den Schlitten, lade all das Extragemüse, das die Gemeinde geerntet hat, und das Fleisch und die anderen Lebensmittel, die die Gläubigen gesammelt haben, darauf und fahre das Ganze zu der Pastorenfamilie, die draußen im Wald wohnt. Sie hungern Der Diakon wandte ein. Herr, das geht nicht. Draußen ist es eiskalt. Was, wenn mein Pferd erfriert? Oder ich? Der Heilige Geist ließ nicht locker. Du musst dahin. Diese Familie ist in Not. Der Diakon sagte, Herr, du weißt doch sicher, dass hier überall Wölfe sind. Die fallen womöglich mein Pferd an und fressen es auf. Und dann fressen sie mich auch und ich komme nie mehr zurück. Worauf, wie der Diakon berichtete, der Heilige Geist ihm antwortete, du musst nicht zurückkommen. Du brauchst nur zu gehen. Und er ging. Als er in aller Frühe, während es noch dunkel war, laut an die Tür der baufälligen Hütte klopfte, bekamen die Mutter und ihre Kinder zuerst wohl einen gehörigen Schrecken. Doch er verwandelte sich rasch in freudiges Staunen, als sie vorsichtig die Tür öffneten und ein sehr kleines und sehr durchgefrorenes Glied des Leibes Christi vor ihnen stand. Hinter ihm sahen sie seinen Schlitten. Der Mann hielt einen riesigen Sack in den Händen und verkündete, unsere Gemeinde hat dies hier für euch gesammelt, damit ihr zu essen habt. Wenn es alle ist, bringe ich euch gerne mehr. Ja, ihr Lieben, was ist wichtiger? Glücksgefühle und Wiederkommen? Oder gehen? Das ist keine Aufforderung, sich halsbrecherisch in irgendwas reinzuwagen, wo man sein Leben riskiert, sondern es ist eine Einladung und auch eine Aufforderung dazu, so ein Bericht. Lass dich darauf ein, was Gott mit dir vorhat, was Gott dir sagt. Wer da Fragen zu hat, wie kann ich das entdecken und so, der darf mich gerne ansprechen. Der Autor des Leser des Briefes an Jesus aus der Zeit hatte Schwierigkeiten, dass Jesus sich so verletzbar gemacht hat und selbst Schwierigkeiten erlebte bis hin zum Tod. Er findet es falsch, mit dieser Welt so umzugehen, weil dann das Böse nur noch mehr gedeiht. Ich glaube, dass Gott den richtigen Umgang hat mit dem Bösen in unserer Welt, indem er nämlich seinen Sohn hat sterben lassen für uns alle, damit wir leben können. Das verändert Menschenherzen und nichts anderes. Und ich würde dem Herrn Daxel so gerne sagen, diesen einflussreichen Vater, den du Jesus bescheinigst, den kannst du auch haben. Und mit so einem Vater muss man nicht mehr Menschen zu irgendwas zwingen, ob es nun mit Worten ist oder mit Taten oder sie überreden zum Glauben, endlich mal das Richtige zu sehen oder zu tun. Nein, mit diesem Vater lernt man sie zu gewinnen, denn der kann es. Und mit diesem Vater brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass wir bei der Hingabe an andere Menschen selbst leer ausgehen, denn er kann und wird in allem für uns sorgen. Es geht darum, dass wir uns in sein Handeln in dieser Welt mit hineinnehmen lassen, auch wenn das Leiden bedeutet. Ich gestehe euch, ich weiß nicht, wie ich mich am Tage der Verfolgung verhalten werde. Das kann ich heute nicht sagen. Ich versuche mich einfach nur darauf vorzubereiten, indem ich mich damit beschäftige, was erleben andere Christen, indem ich Bibel auswendig lerne zum Beispiel und Lieder, damit ich sie habe, wenn man mir die Bibel wegnimmt. Und wenn es dann wichtig wäre, das Wort Gottes zu haben, dann ist es heute ja genauso wichtig und damit zu leben. Die Kraft der Schwachen. Es hat mal jemand gesagt, niemand ist zu schwach für das Reich Gottes. Die meisten sind zu stark. Also haben den Eindruck, es müsste mit ihren Möglichkeiten gehen. Jesus will dich mit seinem Leben beschenken. Wie du dich ihm hingibst, wirst du seine Kraft erfahren. Ich zitiere noch einmal den Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein, was ich vor einiger Zeit schon mal gemacht habe. Mehr als Christus kannst du nie haben. Und weniger solltest du nie beanspruchen. Amen.